In der letzten, was wir in der letzten Strophe gesungen haben, das passt auch ein Stück weit zu dem, wo wir uns gleich drüber austauschen wollen. Völlig sein eigen, nicht suche ich mehr. Jesus, er stillet all mein Begehr. Treu will ich dienen, ihm immer da, bis ich gelang zur oberen Schar. Ja, wir wollen heute was davon hören, dass der Jesus allen Begehr stillt, aber auch, dass wir zur oberen Schar nicht nur gelangen werden, sondern eigentlich auch gelangen wollen. Dass das unsere Ausrichtung sein sollte, dorthin zu gelangen. Wir brauchen heute nicht lange zu suchen. In unserer Bibel ist es nicht so schwierig zu finden wie ein kleiner Prophet. Wir können nämlich die letzte Seite aufschlagen im Neuen Testament. Für mich ist es ein ganz besonderer Abschnitt, den wir lesen. Alle Abschnitte in Gottes Wort sind besonders, aber je nach Lebenssituation, der Vergangenheit, die wir haben, reden doch bestimmte Bibelabschnitte auch besonders zu unserem Herzen. Ich vermute, jeder wird das Wort, was ihn vielleicht überführt hat und zum Herrn geführt hat, immer als ein ganz besonderes Wort in der Bibel empfinden. Und so wird jeder Abschnitte kennen, die ihn in besonderer Weise berühren, ermahnen, ermuntern. Wenn man seinen eigenen Namen liest, hat das immer, nicht jeder hat das Glück, einen Namen zu haben, der in der Bibel vorkommt, aber für mich ist es immer so, dass ich mich irgendwie besonders ertappt fühle, wenn der Name Simon genannt wird, im Guten wie im Negativen, und es gibt durchaus beides in der Schrift. Dinge, die mich an besondere Sünden erinnern, die ich begangen habe, die in Gottes Wort besonders genannt sind, haben immer einen ganz großen, ja, die packen mich immer sehr und erschüttern mich. Und heute haben wir einen Abschnitt vor uns, der für mich persönlich mit zu dem Schönsten gehört, was Gottes Wort uns zu sagen hat, kann ich ganz ehrlich sagen. Offenbarung 22, wir wollen drei Verse lesen. Vers 16, 17 und 20. Vers 16, ich, Jesus, habe mein Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer will. Nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. In dem Abschnitt hier, den wir hier vor uns haben, letzte Worte sind immer besondere Worte. Das ist sogar unter uns Menschen so. Was jemand als seine letzten Worte hinterlässt, vielleicht bevor er diese Erde verlässt, hat immer eine besondere Schwere. Wir erinnern uns daran. Sie sind besonders einprägsam. Die letzten Worte des Apostel Paulus in 2. Timotheus 4, ja, wo er vor seinem Abschied redet, legen sich immer mit besonderer Schwere so auf unser Herz. Und hier haben wir zweimal letzte Worte. Wir haben die letzten Worte desjenigen, der das letzte Wort hat. Das ist der Herr Jesus. Er kann von sich sagen, ich bin das Alpha und das Omega. Ihm steht das letzte Wort zu und er lässt es sich auch nicht nehmen, in seinem Wort das letzte Wort zu haben. Wir hören auch den Geist Gottes ein letztes Mal rufen, auch auf dieser letzten Seite der Bibel. Es sind Worte voll von Gnade, aber es sind auch Worte, die eindringlich reden in unser Leben. Es ist ein Abschnitt. Manchmal tut man einen Dienst und dann hofft man, möglichst jeden zu erreichen, der im Raum sitzt. Und manchmal weiß man einfach nicht so genau, ist der Text, der jetzt vor uns steht, wirklich ist der für jeden geeignet, der hier sitzt. Aber hier kann ich sagen, in diesem Abschnitt wird jeder Mensch, den es gibt, angesprochen. Es gibt keinen Menschen, der in diesem Abschnitt nicht angesprochen wird. Und deswegen finde ich es ein ganz besonderen Abschnitt. Eigentlich gehen die letzten Worte sozusagen in Vers 12 los mit siehe, ich komme bald. Aber es würde völlig den Zeitrahmen sprengen, wenn wir so früh quasi in dem Kapitel loslegen, deswegen heute ab Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich ist hier kursiv gedruckt. Das bedeutet, dass im Griechischen eine besondere Betonung auf diesem Wort liegt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Was sind diese Dinge? Diese Dinge sind der Vorangegangene, das, was in Offenbarung geschildert worden ist. Es war ein ganz kurzer, wenn wir uns erinnern, am Anfang der Offenbarung steht, was war, was ist und was nach diesem geschehen muss. Ja, wir finden in Kapitel 1 einen ganz kurzen Rückblick in die Vergangenheit. In den Kapiteln 2 und 3 wird uns das Zeitalter der Gemeinde geschildert bis zum Kommen des Herrn. Und ab Kapitel 4 finden wir ausschließlich Zukünftiges. Da werden uns Gerichte geschildert, die über diese Erde kommen. Da wird dann in den Kapitel 19 chronologisch nochmal der Tag des Herrn geschildert, wenn Gott aktiv im Kommen des Herrn eingreifen wird, ja, um Gericht zu üben, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Da wird uns ja die geschmückte Braut des Lammes vorgestellt. Das himmlische Jerusalem, wirklich herrliche Dinge werden uns vorgestellt. Und der Herr sagt hier nochmal, ich habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Der Herr Jesus wollte, dass die Versammlungen, die Gemeinden wussten um diese Dinge, um sie zu warnen, um sie zu befestigen, um sie zu trösten, um sie nicht in Unkenntnis zu lassen. Im Propheten Amos steht, dass Gott nicht möchte, dass seine Knechte in Unwissenheit sind darüber, was er zu tun gedenkt. Ja, und so gibt uns dieses Buch der Offenbarung, es ist wirklich ein besonderes Buch. Es ist eine der wenigen, oder ich glaube das einzige Buch, wo der Leser des Buches wirklich explizit glückselig genannt wird, der dieses Buch liest. Und es ist ein besonderes Buch. Und nachdem der Herr diese ganzen Dinge vorgestellt hat, stellt er sich nochmal ganz besonders vor die Herzen. Vor die Herzen der Gläubigen, aber auch vor das Herz derjenigen, die ihn noch gar nicht kennen. Und da geht es los in Vers 16 in der Mitte. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Ich glaube, wir können sagen, dass er sich hier in besonderer Weise ja vor dir erstmal in diesem Teil darstellt als der in Beziehung zu seinem irdischen Volk Israel. Die Wurzel und das Geschlecht Davids. Ist ja ganz interessant. Er ist quasi nicht nur der Nachfolger Davids, wenn ich das so sagen darf, sondern er ist auch sein Ursprung. Und das zeigt auch, er ist wirklich Gott. Er ist wahrer Gott. Wurzel und Geschlecht kann kein Mensch sein. Das kann nur Gott sein. Und in Matthäus 22, da sagt der Herr, dass er, wir lesen mal gerade, bevor ich es falsch zitiere, Matthäus 22, Vers 41. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragten sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist her, wenn er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege unter deine Füße. Wenn nun David den Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Ja, das ist ein ganz ähnlicher Gedanke, wie wir ihn hier finden. Er war Davids Sohn, aber er war auch Davids Herr. Das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer, der Erhalter aller Dinge. Ja, er war Davids Herr und Davids Sohn. Er war die Wurzel und das Geschlecht Davids. Und dann kommt er, der glänzende Morgenstern. Könnte auch lesen, der glänzende der Morgenstern. Das ist für mich persönlich einer der schönsten Namen oder Titel, die der Herr Jesus trägt, ja, in der Bibel. Kommt dreimal vor, zweimal in Offenbarung, einmal im Petrusbrief. Aber in besonderer Weise finde ich, dass es in der Stelle im Petrusbrief von hier ist. Der Morgenstern trägt etwas Besonderes in sich. Der Morgenstern, das ist jetzt eine Binsenweisheit vielleicht, aber der Morgenstern geht vor der Sonne auf. Ja, der Morgenstern geht auf, wenn die Nacht zu Ende geht, aber bevor die Sonne aufgeht, dann kommt der Morgenstern. Das ist was ganz Besonderes. Er ist sehr hellstrahlend und der Herr Jesus benutzt dieses Bild, weil für die Versammlung ist er der Morgenstern. Er ist nicht die Sonne. Ja, im Propheten Malachi, den wir heute aufgeschlagen haben, da steht in dem letzten Kapitel, dass er für das Volk Israel aufgeht als die Sonne der Gerechtigkeit. Aber so stellt er sich nicht für die Augen der Gläubigen vor. Für die Braut stellt er sich als Morgenstern vor, als der, der vor der Sonne aufgeht. Vor der Sonne, die auch von Gericht redet. Ja? In Beziehung zum Volk Israel hat der Herr Jesus immer mit Gericht zu tun, wenn er wiederkommt. So ernst, das ist so ernst, auch ob wir es hören wollen oder nicht. Das Volk Israel geht dem Gericht erstmal entgegen, bevor der Herr wirklich wieder mit ihnen anknüpfen kann in diesem Sinne. Sie werden eine furchtbare Zeit durchmachen, die noch zukünftig ist. Aber für die Versammlung stellt der Herr Jesus sich als Morgenstern vor, als der Glänzende, der eigentlich schon zu sehen ist, wenn wir das so sagen dürfen, den wir auch so haben sollen in unserem Herzen. Der Herr Jesus als Morgenstern, er glänzt und ich hoffe, dass er glänzt. Ich finde, es ist ein besonders lieblicher Gedanke, über den Herrn Jesus nachzudenken, als der, der am Ende der Nacht aufgeht, als der glänzende Morgenstern. Und zwar bevor die Sonne des Gerichtes über dieser Erde brennen wird. Das ist für mich ein unheimlich tröstlicher Gedanke. Wir wollen auch aufschlagen die Stelle aus dem 2. Petrusbrief. 2. Petrus, Kapitel 1. Da steht in Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das ist auch so ein Vers. In Verbindung mit dem Morgenstern, mit dem Herrn Jesus, hat er einfach eine tiefe Schönheit. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Hier ist dann die Rede von dem prophetischen Wort. Und so besitzen wir das prophetische Wort. Was ist das prophetische Wort? Ich möchte es jetzt nicht zu eng schnüren, aber eigentlich umfasst das prophetische Wort die Prophetie bezüglich des Volkes Israel. Maßgeblich im Alten Testament, aber natürlich auch noch im Neuen Testament, auch in der Endzeitrede des Herrn, wie sie denn geoffenbart ist bis dahin. Und das prophetische Wort umfasst, wenn man es genau nimmt, soll nur am Rande sein, zum Beispiel nicht die Entrückung der Gläubigen. Sie ist im Alten Testament völlig unbekannt, sie wird nirgendwo niedergeschrieben und gehört zu dem sogenannten prophetischen Wort eigentlich nicht dazu. Nichtsdestotrotz leuchtet das prophetische Wort als eine Lampe. Da möchte ich kurz zuerst drauf eingehen. Wie leuchtet das prophetische Wort denn? Es ist in mehrfacher Hinsicht. Erstens, wo wir heute leben, wir können Gottes Wort lesen und wir finden eine Menge Prophetie, die sich schon erfüllt hat. Es gibt unheimlich viel vom prophetischen Wort, was sich schon erfüllt hat. Natürlich alles, was das Kommen des Herrn auf diese Erde als Mensch angeht. Alles, was so im Propheten Jesaja geschrieben ist, im Propheten Micha und so weiter und so fort. Alles, was sich mit seinem Kommen auf diese Erde beschäftigt, um zu sterben und um zu leiden. Das gibt Sicherheit. Da können wir lesen, was geschrieben wurde, ist Jahrhunderte bevor der Herr auf diese Erde kam, was sich buchstäblich erfüllt hat. Das gibt Sicherheit, das gibt Festigkeit. So leuchtet das prophetische Wort. Aber das prophetische Wort hat sich auch in der jüngeren Vergangenheit angefangen zu erfüllen. Ich möchte nur ein Beispiel geben, wenn wir zum Beispiel vom Feigenbaum lesen, der anfängt auszutreiben. Ja, und wir dürfen denken an ein nationales Erwachen, zumindest nationales Erwachen des Volkes Israel. Von einem geistlichen Erwachen kann sicherlich nicht die Rede sein im Moment, aber von einem nationalen Erwachen. erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. Und wir kennen die Prophetie, wie sich in bestimmten Rahmenbedingungen, jetzt ohne einen zeitlichen Rahmen zu geben, aber doch, wo die Welt sich hinbewegen wird. Was passieren wird, bevor die endzeitlichen Gerichte anfangen und wie sie anfangen werden. Und wenn wir so um uns herum gucken, ist wenig Schwierigkeit festzustellen, ja, dass, wie sagt man so schön, sich die Schachfiguren aufs Brett stellen. Das ist einfach so. Da steht vielleicht keine Jahreszahl dran. Wir wissen es nicht genau, wann was passieren wird. Aber dass es sich alles in die Richtung bewegt, ja, die der Herr in seinem Wort ankündigt. Ich möchte einen anderen Punkt. Der Herr sagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Steht im Thessalonischer Brief. Ja, das merken wir. Dass Lüge, da steht, dass Lüge geglaubt werden wird, nachdem der Herr wiedergekommen werden wird, als ob es Wahrheit wäre. Das fällt uns nicht schwer zu erkennen. Wie sehr greift Lüge um sich? Wir erkennen einfach, dass sich die Welt zubewegt, ja, auf das Wiederkommen des Herrn. Und so gibt das prophetische Wort Festigkeit. Aber hier steht ja nicht, das prophetische Wort gibt Festigkeit bis zum Tag des Herrn, sondern bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und ich möchte einfach mal sagen, hier biegt der Petrus einfach ein bisschen von dem ab, was die Juden und die Israeliten bis dato gewohnt waren. Er schreibt ja hier an Juden und sie waren ja eng verbunden mit dem, was die Propheten schrieben über die Zukunft des Volkes Israel. Und das konnte ihnen auch Festigkeit geben, aber der Petrus sagt ja hier jetzt noch ein kleines bisschen mehr. Er verbindet das jetzt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Es gibt im Allgemeinen zwei Lesarten oder Auslegungen dazu, wobei meines Empfindens nach sich beide einfach nicht widersprechen und ich gerne beide weitergeben möchte und ich sie auch beide für wirklich für richtig halte. Die eine ist, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Die einen legen das so aus, dass die Juden einfach noch nicht bekannt waren mit der Lehre der Entrückung, die Gläubigen der damaligen Zeit, an die sie schrieben. Dass es einfach noch nicht bei ihnen so durchgedrungen und angekommen war, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, um die Gläubigen zu sich zu nehmen, bevor die Zeit der Gerichte anfängt zu toben. Und dass der Petrus ihnen sagen möchte, solange bis das bei euch angekommen ist und ihr auf die Entrückung wirklich wartet, so habt ihr das prophetische Wort schon mal, was für euch leuchtet, ja, woran ihr euch klammern könnt, bis ihr dahin gekommen seid, dass ihr da wirklich darauf wartet, dass der Herr wiederkommt. Andere sagen, das bedeutet, ja, dass das prophetische Wort so lange für uns leuchtet, bis denn der Herr Jesus wortwörtlich der Tag anbricht und er als Morgenstern erscheint, um die Gläubigen zu sich zu nehmen. Ich bin einfach fest davon überzeugt, dass es beides ist. Ja, das prophetische Wort gibt uns bis heute Sicherheit und leuchtet uns. Aber wir freuen uns auch schon auf die Entrückung. Wir kommen noch dazu. Ich hoffe, dass wir uns darauf freuen. So ist es einfach beides. Das prophetische Wort leuchtet an einem dunklen Ort. Und ich habe das schon oft gesagt, man braucht kein ausgewiesener Schriftgelehrter zu sein. Wenn man sich mal die Propheten des Alten Testamentes vornimmt, ich empfehle ganz besonders den Propheten Jesaja, einfach mal durchzulesen am Stück, wie viel Prophetie man finden wird, die sich schon erfüllt hat, besonders bezüglich des Herrn Jesus. Das ist überhaupt nicht schwierig rauszufinden. Oft manche Sachen werden nahezu wortwörtlich schon genannt. Noch dazu ist der Prophet Jesaja der Prophet, der, wie soll ich sagen, da gibt es die unumstrittensten Schriftfunde zu. Die sind allgemein auf der ganzen Welt anerkannt. Das hat also niemand im Nachhinein geschrieben. Es gibt keinen Propheten, wo das selbst wissenschaftlich, ich möchte dazu sagen, dass ich nicht der Meinung bin, dass die Bibel sich durch Wissenschaft rechtfertigen muss. Ganz im Gegenteil. Gottes Wort bedarf nicht der Rechtfertigung durch Wissenschaft. Wissenschaft. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es besonders beim Propheten Jesaja ganz einschlägige wissenschaftliche archäologische Funde gibt und so weiter und so fort, wie kaum bei einem anderen Bibelbuch aus der Zeit. Kann man sich angucken, wer nach Israel reisen möchte, da liegt er ausgebreitet, wie man ihn gefunden hat, quasi auseinandergeschnitten, die Schriftrollen, und kann sie sich Stück für Stück angucken. Er redet wirklich laut. Wenn man das liest, mit dem Wunsch, etwas über das prophetische Wort zu erfahren, dann wird man im Propheten Jesaja wirklich, wirklich viel finden. Und als zweites möchte ich, das ist schon etwas fortgeschrittener, wenn ich das so sagen darf, den Propheten Daniel empfehlen. Es ist auch fast nicht möglich, die Offenbarung in Gänze zu verstehen, also in Gänze, soweit wir was in Gänze verstehen können, ohne sich mit dem Propheten Daniel beschäftigt zu haben. Und als drittes den Propheten Zacharia, der auch in besonderer Weise sowohl über das Kommen des Herrn in seiner Verwerfung prophezeit hat, als auch über sein Kommen in Macht und Herrlichkeit prophezeit. Und wir werden feststellen, das lohnt sich. Das leuchtet wirklich in unserem Herzen. Das leuchtet wirklich. Die Beschäftigung mit der alttestamentlichen Prophetie leuchtet. Es ist ein Schatz. Gott hat sie geschrieben für uns, damit wir etwas davon haben als Gläubige. Das ist nicht, was er für irgendwelche anderen Leute geschrieben hat. Das hat er für die Gläubigen geschrieben, damit es leuchtet in ihren Herzen. Es macht glücklich, sich damit zu beschäftigen, weil wir den Herrn so oft finden, auch sowohl in seiner Verwerfung als auch in Macht und Herrlichkeit. Und oft nur durch ein, zwei Verse, vielleicht manchmal getrennt. Das ist so oft so unmittelbar zusammengefasst in den Propheten. Seine Verwerfung und seine Erhöhung. Aber für uns nochmal heutzutage, für uns als Gläubige, der Morgenstern in unserem Herzen, der Herr Jesus glänzend, bis er kommt, dann brauchen wir ihn nicht mehr, wie soll ich sagen, verborgen in unserem Herzen zu tragen. Dann werden wir ihn sehen. Aber bis er kommt, ich hoffe, er glänzt schon wirklich für uns. Glänzt er? Müssen wir uns mal fragen. Glänzt er wirklich in unserem Herzen? Ist er der Glänzende, der Morgenstern? Der muss er sein. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der sich das nicht wünscht, dass er das ist. Aber ich kann aus meinem Leben sagen, die Realität ist doch manchmal eine andere. Nicht immer ist der Herr Jesus der Glänzende, der Morgenstern in meinem Herzen. Manchmal ist es eher irgendwo hinten in der letzten Ecke verstaubt, als ob einer eine Decke drüber gehängt hätte. So soll es nicht sein. Der Glänzende, der Morgenstern. Nun geht es weiter in Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Muss ich lange drüber nachdenken, über den Vers, der jetzt kommt. Als erstes, wir finden hier quasi einen dreifachen Ruf des Geistes Gottes vor uns. Der erste ist, und der Geist und die Braut sagen, komm. Steht nicht, der Geist sagt, durch die Braut komm, sondern hier steht, der Geist und die Braut. Steht bei beiden der bestimmte Artikel davor. Und er ist auch nicht nur aufgrund der besseren Lesbarkeit eingefügt, sondern er gehört dahin. Das hat mich sehr bewegt. Der Geist ruft, komm. Der Geist Gottes sehnt sich danach, dass der Herr Jesus wiederkommt. Das hat mein Herz wirklich sehr, sehr, sehr bewegt. Hat mir nochmal deutlich gemacht, wie sehr es ein Anliegen der Gottheit ist, dass der Herr Jesus wiederkommt. Unter anderem, damit er zu Ehren kommen kann. Ja, damit er verherrlicht werden kann. Damit er seine Braut zu sich holen kann. Das sind wirklich ganz wunderbare Gedanken. Und die Braut, der Geist und die Braut. Hier steht, die Braut sagt, komm. Wir wissen, dass zur Braut, der Gemeinde, der Kirche, die Versammlung, wie wir es auch nennen mögen, alle wiedergeborenen Kinder Gottes dazugehören. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Haben wir den Eindruck, dass die Braut sagt, komm? Wenn wir mal so uns so allgemein umschauen unter den Gläubigen, ist so unser Eindruck, dass das gelebt wird, dass das der Eindruck ist, dass es jeder ausatmet, dass die Braut in der Gänze sagt, komm. Ich möchte mal ein Fragezeichen dahinter machen, möchte uns erinnern an das Gleichnis der Jungfrauen, die eingeschlafen waren. Ja, da waren alle eingeschlafen, da waren nicht nur die unbekehrten Bekenner eingeschlafen, sondern die Gläubigen waren auch eingeschlafen. Sagt das Gleichnis ganz, alle waren eingeschlafen, alle 10, auch die, die Öl hatten. Sie waren alle eingeschlafen. Und dann erging ein Ruf. Wie laut der Ruf? Siehe, der Bräutigam. Er heißt nicht, siehe, der Bräutigam kommt. Schlechten Bibelübersetzungen steht das so, aber das steht nirgendwo im Griechischen. Es heißt, siehe, der Bräutigam. Siehe, der Bräutigam. Die Ausrichtung der Braut auf den Bräutigam, nicht auf den unmittelbaren Zeitpunkt, wenn er hier ist, sondern es drückt eine grundsätzliche Erwartungshaltung aus. Siehe, der Bräutigam. Die Braut ist ausgerichtet auf den Bräutigam. Jetzt war ich persönlich nie Braut, weil es nun mal nicht möglich ist, das zu sein. Aber ich stelle mir das so vor, wenn das so in dieser Zeit, bevor man heiratet, so ist, da gilt die ganze Aufmerksamkeit dem Gegenüber. Ja, ich glaube, dass es im Falle der Ehe wechselseitig ist, dass auch die Aufmerksamkeit des Bräutigams ausschließlich auf die Braut gerichtet ist, wobei das hier im Prinzip eigentlich genauso ist. Natürlich hat der Herr Jesus seine Braut ganz genauso im Blick. Vor allen Dingen, er fehlt nie da drin. Er verliert sie nie aus den Augen. Er verliert nie seine Freude an uns. Haben wir mal darüber nachgedacht? Der Herr Jesus verliert nie die Freude an seiner Braut. Bei all dem, wie wir uns verhalten, wie wir tun, er verliert nie die Freude an uns. Das ist ein großartiger Gedanke. Aber wir sind oft anders. Siehe der Bräutigam, normalerweise, das müsste uns von morgens bis abends beschäftigen. Das müsste uns umtreiben. Das müsste groß vor unseren Augen stehen. Aber wie wenig steht das oft vor unseren Augen? Ist zumindest mein Eindruck bei mir. Und auch wenn ich so einfach allgemein gucke, kann man wohl kaum sagen, dass das generelle Sprechen der Braut heutzutage ist, komm. Also, ich habe das. Man hört, es wird ja fast nicht darüber gesprochen. Wenn wir darüber nachdenken, ich sag mal so um 1850 rum, als das ganz neu entdeckt wurde, dass der Herr Jesus wiederkommt, um die Gläubigen zu sich zu nehmen. Und als man auch das Zusammenkommen als Gläubige ganz neu entdeckte, nicht ordiniert unter der Leitung irgendwelcher eingesetzter Geistlicher, sondern ja, unter Brüdern zusammenzukommen, unter Brüdern und Schwestern Zusammenkünfte zu haben und den Herrn Jesus zu erwarten. Da war das bestimmende Thema. Der Herr kommt wieder. Das war das, was sie antrieb, was ihnen Ausrichtung gab. Was überhaupt die Erweckungsbewegung, die sogenannte, wieder angekurbelt hat, war das Erwarten der Wiederkunft des Herrn Jesus für die Gläubigen. Das war das Thema. Das möchte ich einfach mal so sagen. Das war das Thema. Das mit drei großen Buchstaben geschrieben. Das war das Thema. Der Herr kommt wieder. Und das Zusammenkommen als Gläubige. Daraus ergaben sich dann unglaubliche Evangelisationsbewegungen. Was waren Evangelisationen erfolgreich? Wie haben sich Leute bekehrt? Ja, wie wurden Leute angezogen von dieser Hoffnung, die einfach da war? Heute wird dann manchmal so getan, als ob auf den Herrn zu warten und zur Versammlungsstunde zu gehen, ja, das wäre was für Leute, für Gläubige, die sich bequem zurücklehnen wollten und sonst nichts zu tun hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich behaupte steif und fest, ganz sicher, wer den Herrn vor Augen hat, wer ruft, Herr Jesus, komm, das ist auch ein fleißiger Evangelist, wo auch immer seine Aufgabe ist. Nicht jedem ist es gegeben, in der Fußgängerzone auf einer rumgetretenen Holzkiste zu stehen und das Wort Gottes zu verkündigen oder in einem Zelt zu sprechen. Die Aufgaben sind vielfältig und für jeden hat der Herr eine. Aber eins ist ganz sicher, den Herrn Jesus als Morgenstern, im Herzen zu haben, macht einen nicht träge. Ganz im Gegenteil, es facht an, in die Welt zu gehen. Es facht an, zu den Zusammenkünften zu kommen. Es treibt uns auf die Knie ins Gebet. Es ist einfach eine von den zwei ganz großen Dingen, wo unser Wandel aufgehängt ist. Es gibt so viele Bibelstellen in Gottes Wort, die beschreiben uns unseren Wandel als aufgehängt zwischen unserer Bekehrung und zwischen dem Wiederkommen des Herrn. Es sind die zwei großen Säulen, ja, die unseren Weg auf dieser Erde eingrenzen. Das große Werk des Herrn, das er getan hat an diesem Kreuz von Golgatha und dass er wiederkommt. Möchte zwei Stellen dazu lesen. Eine aus dem Titusbrief, Titus Kapitel 2. Ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Das ist der Herr Jesus, der kam auf diese Erde, um zu sterben für unsere Schuld und Sünde. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben im jetzigen Zeitlauf. Das ist unser Wandel, der Vers 12. Wie tun wir das, Vers 13? Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Wir sind träge, wenn wir den Herrn nicht erwarten. Wenn wir ihn nicht vor Augen haben, dann werden wir träge. Dann sind wir vielleicht aktiv und tun vieles, aber wir haben ganz bestimmt nicht die richtige Orientierung dabei. Und aus dem Thessalonicher Brief ist eine ganz ähnliche Stelle. 1. Thessalonicher 1, ab Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt. Das ist Bekehrung, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist Wandel. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Diese drei Dinge gehören untrennbar zusammen. Unsere Errettung, so teuer sie war durch den Herrn Jesus, unser Wandel und sein Wiederkommen. Und die Errettung und sein Wiederkommen, das gibt uns den Rahmen, die Motivation, den Antrieb, die Kraft, alles doch, was wir haben. Wenn wir den 1. und den 2. Petrusbrief lesen, dann werden wir feststellen, im 1. Petrusbrief, da ist viel von unserer Errettung die Rede, wie teuer sie war, was es den Herrn gekostet hat. Und sie wird uns vorgestellt, im Sinne, dem Teufel zu widerstehen, wenn er als brüllender Löwe unterwegs ist. Wenn es um Leiden geht, da wird uns der Herr Jesus mit seiner Errettung, die er uns so teuer erkauft hat, vorgestellt. Im 2. Petrusbrief, da wird uns der Teufel als Schlange vorgestellt, als Verführer. Und was kommt da vor uns? Da wird uns sein Kommen vorgestellt. Ja, es wird uns geschildert bis in den ewigen Zustand rein, das prophetische Wort und so weiter und so fort. Diese beiden Dinge, wir brauchen sie. Wir brauchen sie wirklich und wir brauchen sie dringend immer und immer wieder. Die Erinnerung an das, was er für uns getan hat und der Ausblick darauf, dass er wiederkommen wird für uns. Und weil es eben nicht so ist, dass die Braut in ihrem praktischen Leben sagt, komm, wendet sich der Geist Gottes in seinem zweiten Ruf dem Einzelnen zu. Und wer es hört, spreche, komm. Ja, da ist der Einzelne nochmal angesprochen. Wer es hört, spreche, komm. Dass der Ruf sich hier erstmal nur an Gläubige richtet, mag klar sein. Niemand, der den Herrn nicht hat, also erstmal kann er kein Verlangen danach haben, dass er kommt, und er wird es auch einfach nicht tun. Wer es hört, spreche, komm. Und da möchte ich uns einfach mal fragen, wann haben wir zum letzten Mal gesagt, wirklich gesagt, komm? Das ist ja so etwas in unserem Kopf. Wir sind ja gut, ich meine das wirklich positiv, wir sind ja gut belehrt, die meisten von uns, von Kindesbeinen an. Das Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen ist für uns eine wohlbekannte Tatsache. Ich befürchte aber, dass es oft einfach eine Tatsache ist. Es ist so, wir wissen es, aber komm, wirklich, Herr Jesus, komm. Wann haben wir das zum letzten Mal in der Gänze der Aufrichtigkeit gesagt, die da drinnen liegt, mit letzter Konsequenz, die dahinter liegt? Ich möchte auch mal sagen, warum uns das so schwer fällt, das zu sagen. Da geht es zum Beispiel bei denen los, und da gehöre ich zu, wie auch andere auch. Wir haben Angehörige, die kennen den Herrn Jesus noch gar nicht. Und wir wissen, wenn der Herr Jesus kommt, dann ist für die, die das Wort der Gnade gehört und verworfen haben, die Chance vorbei, sich zu bekehren. Und das erfüllt das für uns mit einem unglaublichen Ernst. Und so tun wir uns dann manchmal einfach schwer zu sagen, Herr Jesus, komm, weil wir in Sorge sind. Und doch steht hier, wer es hört, spreche, komm. Ich habe mich oft gefragt, Simon, woran liegt das, dass du dieser klaren Aufforderung nicht so ganz von Herzen nachkommen kannst? Ich sag mal, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Nöten sind, gesundheitlich vielleicht nicht gut dran sind, dann fällt uns das ja interessanterweise schon mal etwas einfacher, uns nach dem Kommen des Herrn zu sehen, weil wir doch etwas die Erlösung aus unseren Umständen erwarten. Das ist ja auch ein ganz klarer Bestandteil der Entrückung. Er nimmt uns weg aus dieser Welt. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht der Hauptaugenmerk. Der Hauptaugenmerk ist seine Person. Und darauf möchte ich es auch richten. Und wenn ich nicht sagen kann, Herr Jesus, komm, mit der letzten Faser meines Lebens, dann stellt sich doch für mich die Frage, warum kann ich das nicht sagen? Die Antwort ist so einfach, wie sie schwer ist. Weil der Herr Jesus nicht den allerersten Platz in meinem Leben hat bis zur letzten Konsequenz. Der Herr Jesus muss mir mehr werden als meine Frau. Er muss mir mehr werden als meine Kinder. Er muss mir mehr werden als alle. Nur dann werde ich sagen können, Herr Jesus, komm. Wenn er mir mehr als alle anderen geworden ist, dann kann ich ihn freudig erwarten. Dann werde ich ihn herbeisehen. Dann ist mein Herz in Ruhe. Dann weiß ich, dass es keinen Widerspruch gibt bei ihm dazwischen, für sein Kommen zu bitten und gleichzeitig für meine Liebsten zu bitten, weil er keine Fehler macht. Und wir wissen noch etwas nicht so genau. Der Herr Jesus liebt meine Frau, liebt deine Kinder mehr als ich. Das kann ich uns sagen. Niemand liebt die Menschen so, wie der Herr sie liebt. Wie Gott sie liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wer von uns hat denn diese Liebe? Niemand. Niemand liebt die Menschen so, wie der Herr Jesus sie liebt, wie der Vater im Himmel, wie Gott sie liebt. Wenn wir das berücksichtigen, dann brauchen wir keine Barriere zu haben, den Herrn Jesus zur letzten Konsequenz zu lieben, ihm den ersten Platz zu geben. Und in den Momenten, wo der Herr Jesus unser Alles ist, wo er uns wirklich mehr ist als alles andere, dann werden wir freudig sagen, Herr Jesus, komm. Das ist ganz sicher. Dann ist er für uns mehr als die Befreiung aus unseren Umständen. Dann ist er der Morgenstern in unserem Herzen. Dann ist er der, der glänzt und den wir erwarten. Der dritte Ruf, und wen dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es gibt viele wunderbare Verse in Gottes Wort. Ich möchte sie nicht gegeneinander aufwiegen. Aber dieser Vers hier, der hat für mich eine Fülle von Gnade und Liebe beinhaltet, die kaum in Worte zu fassen sind. Das hier ist der Ruf des Geistes Gottes, der in diese Welt ergeht. Der an jeden ergeht, der ihn noch nicht kennt als seinen Herrn und Heiland. Das ist jetzt fast 1930 Jahre her, dass dieser Ruf ergangen ist. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. In der Zeitrechnung von Petrus sind es knapp 2 Tage. Ja, er sagt, dass bei dem Herrn 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Kommen wir vielleicht gleich noch mal kurz zu. Aber für uns 1950 Jahre ungefähr. ein gnadenvoller Ruf. Wen dürstet? Ich frage andersrum, wen dürstet nicht? Wer hat denn wirklich keinen Durst? Vor allen Dingen die, die den Herrn Jesus noch gar nicht kennen. Wer ist nicht niedergedrückt von den Dingen dieser Welt, wie sie sind, all der Ungerechtigkeit, die herrscht in dieser Welt, dem Not, dem menschlichen Not und Elend, das da ist, dem Bedrücktsein von Sünde? Ich bin überzeugt davon, jeder Mensch, der keine Vergebung seiner Sünden hat, weiß etwas davon, wie sehr ihn die Last seiner Sünde und Lebensschuld niederdrückt. Es muss so sein, weil Gottes Wort uns das einfach sagt. Wer möchte das nicht loswerden? Wer möchte nicht nehmen und von dem Wasser des Lebens umsonst haben? Umsonst. Gott ist ein gebender Gott. Die Aufforderung an den Sünder ist nie: gib. Gott sagt nirgendwo zu dem Sünder: gib mir etwas. An keiner einzigen Stelle in Gottes Wort steht nicht: gib, mach, tu. Es steht nirgendwo. Gott sagt: nimm. Ich habe gegeben. Ich habe gegeben. Du brauchst nur zu nehmen. Ich möchte dazu noch ein paar Verse lesen aus dem Johannesevangelium, aus Johannes 4. Da steht etwas von dem. Johannes 4, ab Vers 10. Können wir das natürlich nicht alles lesen. Ich kann nur jedem, dem diese Verse nicht bekannt sind, wirklich empfehlen, Johannes 4 einmal in Ruhe nachzulesen. Ja, diese Frau, so niedergedrückt, ermüdet, verachtet, alleine, beladen mit Schuld und Sünde, ja, sie trifft den Herrn Jesus, den, der gibt umsonst. Und so steht hier ab Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Dieses Wasser des Lebens in der einfachsten Lesart ist der Herr Jesus selbst. In Johannes 6, da sagt er von sich in Vers 35, Jesus sprach zu ihnen: ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Ja, der Geist Gottes stellt uns auf dieser letzten Seite, in seinem letzten Ruf, der in diese Welt ergeht, dieses Wasser des Lebens nochmal vor. Der Herr Jesus, der sich hingegeben hat an diesem Kreuz von Golgatha, der bezahlt hat, was wir nie bezahlen konnten, und der auch das bezahlt hat, was wir natürlicherweise nie bezahlen wollten. Haben wir auch mal darüber nachgedacht. Der Herr Jesus hat sein Leben gegeben für die, die ihn nicht mal wollten. Wir hatten nicht mal eine Bedürftigkeit von uns aus, und er hat es trotzdem getan. So ist er. Wasser des Lebens umsonst gibt der Herr Jesus. Ich frage mich, wenn ich das so lese, wer kann da Nein sagen? Wer will es nicht haben? In Matthäus 11 sagt der Herr Jesus: kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Das ist ein Ruf ähnlicher Richtung wie hier. Bei ihm ist alles, was wir brauchen. Da kann jeder kommen. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist, keine Lebenssituation, die zu verfuscht ist. Es gibt es nicht. Jeder kann kommen, jeder kann nehmen, umsonst. Ich lasse heute Morgen noch einen kleinen Kalenderzettel. Vielleicht hat es zufälligerweise einer in meinem Status gesehen. Da hat auch zu dem Vers einer, der ist an einem Trinkbrunnen vorbeigekommen. Und da stand drauf: beuge dich und trinke. Und er hatte Durst und sah keinen Es war keine Apparatur an diesem Trinkbrunnen. Kein Schalter, kein Gar, nichts, womit man Wasser daraus kommen konnte. Und da ist er reingegangen in das Hotel und hat gesagt, ja, wie kriege ich denn Wasser aus diesem Brunnen? Ja, haben die gesagt, beuge dich und trinke. Dann ist er wieder raus an diesen Brunnen gegangen. Und dann hat er sich nach vorne gebeugt. Und dann kam Wasser raus. Es ist eine Fotozelle natürlich drin gewesen, die ihn erkannt hat. Aber das ist das, was hier steht. Schlussendlich, beuge dich und trinke. Trinke so viel du willst. Trinke so viel du willst. Möchte ich jedem einfach ans Herz legen. Dann noch der Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Das ist das letzte Wort des Herrn Jesus in seinem Wort. Ich komme bald. Die Anmerkung sagt schnell oder eilends. Es ist ein Zeichen dieser Zeit, das sagt uns der Petrusbrief, dass Spötter kommen werden. Ja, und wir lesen es lieber gerade nach. 2. Petrus 3, Vers 3. Indem ihr zuerst dies wisset, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang an der Schöpfung an. Und dann in Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, geliebt, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Wenn jemand sagt, das ist alles unwahr, weil der Herr noch nicht wiedergekommen ist, das zeigt in einer besonderen Art und Weise die Boshaftigkeit des Herzens. Ja, das Ablehnen seines Wortes, weil er noch nicht da ist, obwohl er sagt, dass er noch nicht gekommen ist, um denen die Möglichkeit zur Errettung zu geben, die ihn noch nicht kennen, ist eine besondere Art der Boshaftigkeit seinem Wort gegenüber. Das möchte ich auch mal ganz ernst sagen. Und ich möchte noch etwas sagen. Wir sagen oft, der Herr Jesus, das geht jetzt eher an uns Gläubige, verzieht. Hörte man früher öfters, heute hört man es nicht mehr so oft. Sollten wir nicht sagen. Es steht ganz klar in seinem Wort. Der Herr verzieht nicht. Es steht wortwörtlich in seinem Wort. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt, den er uns nicht gesagt hat, aus gutem Grund. Und das andere, was man schon mal hört, der Herr, er kämpft wie ein Dieb in der Nacht. Das ist in Bezug auf die Entrückung der Gläubigen auch ein völlig unangemessener Ausdruck. Der Dieb in der Nacht kommt unerwünscht. Das wird er kommen am Tag des Herrn, wenn er kommt, um diese Erde zu richten. Da wird er im höchsten Maße unerwünscht sein. Aber für die Gläubigen kommt er als der Morgenstern. Mit gebietendem Zuruf, so sagt er, wird er kommen. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Über unsere Antwort darauf, die steht hinauf. Und ich möchte sagen, gesegnet jeder, der von Herzen sagen kann, Amen, komm, Herr Jesus.